Also, unser heutiges Thema haben wir überschrieben mit dem Titel Die Sternstunde des freien Bürgers, ein Kreuz für die Ermächtigung zum Regiertwerden. Und wir haben uns mal überlegt, es gibt ja hier, wie ihr wisst, das Superwahljahr 2009, gerade gestern haben drei Landtagswahlen und die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen stattgefunden. Ende September gibt es noch die Bundestagswahlen. Das ist quasi der krönende Abschluss dieses Wahljahrs. Und in der Öffentlichkeit wird man ja laufend mit Fragen des Kalibers belämmert. Wie stehen jetzt gerade die Koalitionen? Gibt es da eine Wechselstimmung? Dann wird sich beschwert, dass der Wahlkampf wahnsinnig langweilig sei, es würden die Inhalte fehlen und was es sonst noch für Bedenklichkeiten alles gibt. Nichtsdestotrotz, trotz aller Beschwerden, die im Umlauf sind, so ungefähr 60-80% der Wahlbürger gehen dann wieder wählen. Und eine Aufklärung findet man in der Öffentlichkeit, also in den Magazinen und in den Zeitungen, die man so täglich nachlesen kann, garantiert nicht. Nämlich, was ist eigentlich eine Wahl? Was ist die Wahl zu einem deutschen Bundestag, zu einem Landtag oder ähnliches? Und weil diese Aufklärung nirgendwo zu finden ist, haben wir das zum Anlass genommen, einmal mehr, wir haben das ja schon mal gemacht, der Frage nachzugehen, was steht eigentlich zur Wahl? Und worüber entscheidet eigentlich der Stimmbürger?
Ja, worüber entscheidet der Stimmbürger? Freie Wahlen sind das Herzstück der Demokratie. Das zumindest lernt man schon im Sozialkundeunterricht. Und auch die Profis aus Politik und Öffentlichkeit werden nicht müde, das zu unterstreichen. Freie Wahlen sind das, wodurch sich diese Staatsform, Demokratie, gegenüber allen anderen Staatsformen auszeichnet. Dadurch hebt sie sich nach allgemeiner Einschätzung positiv und wohltuend von solchen ab, die ihren Untertanen eben nicht erlauben, ihre Herrscher zu wählen. Bei diesem Lob der Demokratie und der gleichzeitigen Verurteilung anderer Herrschaftsformen, die im gängigen Sprachgebrauch auch Diktatur oder Unrechtsstaat heißen, könnte man allerdings schon mal über folgenden Umstand stutzig werden. Es werden dabei nämlich nicht die politischen Taten von Demokratien oder sogenannten Diktaturen beurteilt. Es wird nicht gefragt, was das Volk von denen hat, also ob das regierte Volk von seiner Regierung mit Wohltaten beglückt wird, oder durch entsprechende Schädigungen negativ betroffen wird. Keiner will bei den Lobhudeleien der Demokratie behauptet haben, dass es unter dieser Herrschaftsform den Bürgern materiell besonders gut gehe. Sie werben nicht damit, dass sie die Lage der Leute verbessern wollen. Keiner sagt, dass es um Lebensmittel, ordentlichen Wohnraum oder sonst etwas geht. Das Lob der Demokratie bezieht sich vielmehr allein auf das Verfahren, wie diese Herrschaft zustande kommt, nämlich frei, gleich und geheim von mündigen Bürgern gewählt. Und der Bürger, der lässt sich das gerne sagen, dass es auf seine Stimme ankommt, fragt sich nur, wie es drauf ankommt oder anders gesagt, worin besteht denn eigentlich der großartige Wahlakt? Worin besteht denn eigentlich die Freiheit der Bürger bei diesem Wählen?
Ja, dazu ist zunächst mal Folgendes zu sagen. Die in einer Wahl von den Bürgern ausgeübte Freiheit setzt erst einmal eine grundlegende Einteilung der Menschheit in zwei Klassen, nämlich von Führern und Geführten voraus. Die da oben, wie es immer so heißt, eben die da oben, eine kommandierende Elite, zum Führen berufene Menschen oder auf gut Deutsch diejenigen, die anderen immer sagen, was sie zu tun haben. Die rufen den anderen Teil, das gemeine Volk, an die Urnen. Wahlen kommen ja nicht dadurch zustande, dass Bürger sagen, jetzt müssen mal wieder gewählt werden, sondern Wahlen werden von oben angesetzt. Aber nicht nur das. Die Führung legt mit den Programmen und Personen, die überhaupt zur Wahl stehen, alles Entscheidende vorab fest. Ein großartiger Ratschlag oder ein Beraten hat auf Seiten des Volkes vor einer Wahl jedenfalls nicht stattgefunden. Also eine Beratung, mit der artikuliert wurde, was man sich von der Regierung künftig erwartet. Mehr als die Parteien bzw. die Führungspersonen, die zur Wahl stehen, kann nicht gewählt werden. Deswegen steht ein Ergebnis jeder Wahl auch schon von vornherein fest, egal wie die Wahl selbst ausfällt. Die Wahl bestätigt die Instanz, die diese Wahl ansetzt. Sie billigt, dass es außer den Alternativen, die von den Politikern zur Abstimmung gestellt werden, für den Wähler nichts in Frage zu stellen und nichts zu entscheiden gibt. Auf dem Wahlzettel ist daher auch konsequenterweise kein Platz für Kommentare, Vorschläge oder Kritik seitens der Wähler, sondern nur angegeben, wo er ankreuzen kann. Sollte ein Wähler die Wahl tatsächlich damit verwechseln, dass seine Ideen gefragt sind und diese auf dem Wahlzettel vermerken, so ist seine Stimme ungültig. Die Wahl ist erstmal sein Bekenntnis zu den Ämtern, um die sich eine Elite von Berufspolitikern bewirbt. Damit bekennt sich jeder Wähler auch zu der gesamten öffentlichen Ordnung, die von diesen Ämtern aus gemanagt wird. Das alles findet statt, ohne dass irgendetwas davon irgendwie zur Debatte gestellt, geschweige denn von den Wahlberechtigten ausdiskutiert und begründet für gut befunden werden müsste. Der Wähler braucht diese Leistung seines Wahlakts noch nicht einmal zur Kenntnis nehmen. Für ihn langt die Qual der Auswahl innerhalb der gebotenen Alternativen. Mit der Überlegung, warum und wozu es eine solide, durchorganisierte Herrschaft mit machtvollen Posten und elitären Amtsträgern eigentlich braucht, damit braucht der Wähler sich nicht zu belasten. Solche Überlegungen wären im Gegenteil nur hinderlich. Am Ende käme er gar nicht mehr dazu, sich für das eine Angebot zu erwärmen und es dem anderen vorzuziehen.
Also wir sind noch bei unserem ersten Thema, der Wahl. Und ich will mal ein kleines Zwischenfazit zu dem bisher Gesagten formulieren. In einer Wahl, was steht da eigentlich zur Wahl? Dass es eine Herrschaft gibt, also dass es eine Mannschaft gibt, die über den Rest der Menschheit Macht ausübt und ihm sagt, wo es lang zu gehen hat. Also dass es Macht überhaupt gibt, dass es Herrschaft gibt, das steht nicht zur Wahl. Des Weiteren, auch der Inhalt, den die Herrschaft programmatisch ausübt, auch das steht nicht zur Disposition. Die Wahl, so wie sie uns hier präsentiert wird und wie sie alle 4 Jahre stattfindet, diese Wahl ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als die Bestellung von Herrschaftspersonal über das Volk, durch das Volk. Und dann macht es auch keinen Unterschied, ob man das Herrschaftspersonal wieder bestätigt, das schon die letzten 4 Jahre regiert hat, oder ein alternatives Herrschaftspersonal zur Macht verhilft. Also, man kann auch die Frage so formulieren, in einer Wahl wird die Frage gestellt, wem wollt ihr für die Zukunft gehorchen? Also mit seinem Wahlkreuzchen liefert der Wahlbürger sein Bekenntnis zur Herrschaft ab, und zwar in einer ganz grundsätzlichen Form. Für dieses Jahr ist sogar das dünne Wahlkreuzchen, also bloß, man geht in eine Kabine, man hat einen Zettel und einen Stift und macht ein Kreuzchen. Dieses dürre Wahlkreuzchen, das dem Inhalt nach nichts aussagt, als dass man mit vielen anderen Kreuzchen zu einer Mehrheit für eine Politikalternative zusammengestellt wird, das ist sogar die adäquate Ausdrucksweise dieses Verhältnisses, nämlich ich als Volk stimme der Herrschaft über mir zu. Insofern wird in diesem dürren Akt auch immer wieder ein ganz grundsätzlicher Konsens von unten und oben hergestellt. Die Unabhängigkeit der demokratischen Herrschaft vom politischen Denken und Meinen des Staatsvolks veranschaulicht also der Wahlakt selber.
Ja, weil der Punkt für uns so wichtig ist, möchte ich da vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Nämlich der Punkt, dass an der Wahl zuerst und vor allem das aufschlussreich ist, was nicht zur Wahl steht, was aber mit der Wahl stillschweigend abgehakt wird. Das ist jetzt schon gesagt worden, nichts Geringeres als eine gesamte politische Herrschaft, institutionalisiert in einem Apparat, der ein komplettes Produktionsverhältnis namens Kapitalismus verwaltet. Daraus ergeben sich auch all die Aufgaben für die Minister von Wirtschaft, Finanz bis Soziales, an die man beim Kampf der Parteien um ihre Besetzung dieser Posten durchaus mal denken könnte. Sie allesamt setzen sich ein und verbürgen sich für den Erfolg kapitalistischer Geldvermehrung auf und von deutschem Boden aus. Das ist der Inhalt dieser Herrschaft. Und diese Aufgabenstellung, die steht eben nicht zur Disposition, die wird nicht kritisch hinterfragt oder gar einer Revision unterworfen, wenn sich die Wahlkandidaten für die Besetzung der Ämter bewerben. All die Ministerien und Behörden, Innen, Außen, Wirtschaft, Soziales und so weiter, stehen im Prinzip fest und keiner käme auf die Idee, ein Verteidigungs- oder ein anderes Ministerium abwählen zu wollen. Die gehören zur öffentlichen Ordnung, die von Politikern gemanagt werden und an der gibt es nichts zu deuten. Die ist von oben vorgegeben und wird von niemandem bestritten. Also zu dem, was Inhalt dieser Ministerien ist, was also nicht zur Wahl steht, vielleicht noch ein paar Anmerkungen. Unter der großen Überschrift Wirtschaftspolitik zum Beispiel kümmern sich die einschlägigen Minister und Beamte darum, dass der Standort Deutschland attraktiv gemacht wird für alle Sorten von lohnendem Geschäft. Um diese Sorte von Wachstum, um dieses lohnende Geschäft geht es nämlich hier. Entsprechend werden von den Wirtschaftspolitikern die Bedingungen festgelegt, unter denen die Unternehmer auf dem deutschen Standort die große Mehrheit der Bevölkerung, die Arbeiter, profitabel anwenden können. Also werden auch für die Bedingungen festgelegt, unter denen die ihr Leben hier fristen müssen oder gestalten dürfen. Das Finanzministerium ist aktuell mit der Rettung des Bankensystems befasst. Und in der Frage sind sich alle Parteien einig, das System der Geldvermehrung soll wieder ordentlich in Gang kommen, also genau das System, das mit seiner Krise die Leute noch härter als in Normalzeiten reinreißt, und für dessen Erholung schon jetzt mehr Arbeitsleistung und weniger Entgelt angekündigt wird. Dies alles mit dem zynischen Argument für die Dienstkräfte, dass ohne Wachstum für sie überhaupt nichts läuft. Und wenn Unternehmer für Teile der Arbeiterschaft keine Verwendung haben, wenn sich also deren Arbeit nicht mehr lohnt, dann wird in einem Arbeits- und Sozialministerium darüber entschieden, unter welchen Bedingungen die überflüssig gemachten Arbeitskräfte überleben müssen. Knapp bemessene Überlebenshilfen für Ausgemusterte, als Karrieren nach unten organisiert, von Kurzarbeitergeld über Arbeitslosengeld bis hin zu Hartz IV, die sorgen dafür, dass den Betroffenen die Perspektive, sich erneut Kapitalisten zu jedem Preis auszuliefern, wie eine echte Alternative vorkommt. All das, also was Inhalt dieser Ministerien ist, was die Aufgaben der politischen Herrschaft bei der Betreuung des Kapitalismus bedeutet, all das steht eben in der Wahl gar nicht zur Wahl an.
Ja, das haben wir jetzt schon des Öfteren wiederholt, ist aber ein sehr wichtiger Punkt, was da alles nicht zur Disposition steht, nämlich die gesamte politische Herrschaft mit dem dazugehörigen Apparat, die Aufgaben, denen sich die Staatsgewalt widmet. Die Leistungen, die sie erbringt, wenn sie sich daran macht, dass Deutschland sich nach innen und nach außen als wuchtiger Kapitalstandort durchsetzt und dass es Führer braucht, die sich darum kümmern. Das sind die sogenannten Sachfragen, die bei der Auseinandersetzung um die Gunst des Wählers als Illustrationsmaterial dienen, nämlich dafür, dass auf alle Drangsale, die dem Bürger in seinem zivilen Leben bereitet werden, ein kompetenter Führer die passende politische Antwort parat hat. Also schlichtweg alles, was die Masse des Bürgervolks als Beschränkungen seiner materiellen Freiheit, als Härte seines Erwerbslebens, als Inanspruchnahme durch private und öffentlich-rechtliche Machthaber, also als gesellschaftlich organisierte Last zu spüren bekommt. Da kann Unzufriedenheit seitens der Untergebenen mit der Herrschaft nicht ausbleiben. Aber die Unzufriedenheit wird mit dem Angebot, die alte Herrschermannschaft abzuwählen und eine neue ins Amt zu hieven, gleich wieder konstruktiv eingefangen. Dabei findet ganz selbstverständlich die Verwandlung des persönlichen Interesses in eine Problemlage des Gemeinwesens statt, die zum Wohle der Nation gelöst werden muss. Also eine etwas andere Sichtweise als die kleinen Sorgen und Nöte des kleinen Mannes. Oppositionelle Parteien mobilisieren die Unzufriedenheit der Bürger mit dem Argument, deren Unzufriedenheit sei Indiz dafür, dass die aktuelle Regierung dem Volk gutes Regieren schuldig geblieben sei. Der Schaden, so die Logik, hätte nicht sein müssen, wenn die Geschicke der Nation durch eine andere Regierung gemanagt würden. So werden die Gründer der Unzufriedenheit, die ihre Notwendigkeit im kapitalistischen System haben, von diesem abgetrennt. Nicht das System der Lohnarbeit und seine politische Verwaltung sind für die allfälligen Schäden verantwortlich, sondern die falsche Führungsmannschaft. Der überantwortet man dann im Wahlakt, dass sie sich die nächsten vier Jahre wieder um die Geschicke der Nation bekümmere. Dies mit der Hoffnung, dass man dabei mit seinen persönlichen Belangen als Arbeiter, als Rentner, als Sozialhilfeempfänger, also als Abhängiger von Staat und Kapital, vielleicht ein bisschen mehr Berücksichtigung fände.
Ja, also der Wähler, er wird vor die Entscheidung gestellt, beim wem er die Macht, der er nachher wie vorher gehorchen muss, und die selber gar nicht zur Debatte steht, am besten aufgehoben sieht. Also das Argument ist jetzt schon öfter vorgekommen, aber wir scheuen uns hier nicht davor, dieses Argument auch immer wieder neu zu betonen, weil man wird ja auf der anderen Seite auch immer mit den gleichen Argumenten, wie wichtig doch die Wahl sei, belämmert. Willst du es nochmal so ausdrücken? Der einzelne Wähler wird vor die Frage gestellt und hat sich zu entscheiden und mehr auch nicht bezüglich der Wer-Frage. Und herauskommt eine umfassende Ermächtigung einer Politikermannschaft mit einem Kanzler oder auch einem Landesvater an der Spitze zum Regieren. Diese Ermächtigung ist das Resultat eines freiheitlichen Wahlakts, der sich ausdrücklich nur auf Personalalternativen des Regierens bezieht. Also will man die Merkel-Mannschaft oder die Mannschaft um Steinmeier. Mit seinem Kreuz entscheidet sich der Wähler, welche Personen er für am fähigsten hält, die Aufgaben zu meistern, die die Politik, der staatliche Souverän, auf die Tagesordnung gesetzt hat. Und vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Das kann man jetzt wieder so schön nachvollziehen an den Besprechungen der Landtagswahl von gestern. Also die Leute sind wählen gegangen und was findet statt? Jetzt geht ein Geschacher darum los, und zwar innerhalb dieser Politikermannschaft, in welchen Koalitionen sie weiter regieren wollen. Und dabei findet ja etwas Lustiges statt. Der Wähler, der hier sein einfaches und schlichtes in einem Kreuz zusammengefassten Plazett zum Regiertwerden abgegeben hat, dieser Wähler und sein Wille, der wird jetzt ausgiebig interpretiert. Was hat er eigentlich gewollt? Welche Mannschaft wollte er eigentlich dranbringen? Wollte er einen Wechsel oder wollte er die Kontinuität? Um eine andere Frage als, soll jetzt der Müller weitermachen oder kriegt der Lafontaine eine Chance? Wie ist es mit dem Tillich? Wie steht's in Sachsen und in Thüringen? Mit dem, der jetzt das Kommando vorgibt, etwas anderes war nicht zur Wahl gestellt und etwas anderes hat die Wahl auch nicht beantwortet.
Ja, genau das, was du jetzt gesagt hast, Miguel, das ist passiert. Also die Wähler haben die Wehrfrage beantwortet und die Gewählten machen unter sich aus, da ist der Wähler dann schon gar nicht mehr gefragt, die machen unter sich aus, wer jetzt eigentlich mit der Macht beauftragt ist. Und genau damit hat auch jede Seite, also Wähler und Gewählte, das ihre vom heiligen Menschenrecht der freien Wahl, in der sich das Kollektiv der Beherrschten mit seiner Herrschaft zusammenschließt. Die eine Seite, die Politik, hat eben das, dass in der freien Wahl über die Besetzung der Posten entschieden ist, die zur Machtausübung über die Untertanen berechtigen. Sie kommen damit also an die Macht. Das heißt, für den Wähler, wer wählen darf, ist frei in dem Sinne, dass er keiner Obrigkeit gehorchen muss, die nicht die Zustimmung der Mehrheit der Bürger zur Machtausübung erhalten hat. Die gewählte Obrigkeit ist ihrerseits frei in dem Sinne nach der Wahl, dass sie ihre Macht über die Bürger nicht nur auf Gewalt, sondern obendrein auf deren Zustimmung gründet. Alle haben Ja gesagt zur Herrschaft. Darum kann die Regierung sich auch nach der Wahl jeder Einmischung in die Staatsgeschäfte von Seiten der Bürger mit dem Verweis verbitten, sie sei schließlich gewählt. Als demokratisch korrekt gewählte Regierung ist sie zur Herrschaft ermächtigt. Sie kann sich dann jederzeit auf die politische Lage, die sie immer als sachzwanghafte Notwendigkeit zitiert, berufen, wenn sie neue Zumutungen für die Bürger ankündigt. Unter Verweis auf das politisch Notwendige, auf das Allgemeinwohl, kann sie jede einzelne Forderung, jedes Interesse von unten, was sich meldet, zurückweisen. Sie ist schließlich im Besitz der Macht und das berechtigt, weil gewählt. Staatsmänner wissen deshalb die Leistung der freien Wahl sehr zu schätzen und sie pflegen sich beim Wähler nach der Wahl zu bedanken. Und zwar nicht nur für die Wahlstimmen, die ihnen zugefallen sind, sondern überhaupt dafür, dass er seine Stimme abgibt und damit seine Zustimmung zu einer weiteren Runde des Regiertwerdens erteilt. Mosern und Unzufriedenheit pflegen, kann der Wähler in den 4 Jahren dabei so viel, wie er will. Bis zur nächsten Wahl. Und dann geht das ganze Theater von vorne los. Dann darf er wieder wählen und darf wieder eine neue Regierung ermächtigen. Und genau so ist das, was rauskommt als Resultat dieses freien Wahlakts, ist die Stimme, das Votum des Volkes, ist Mittel des Staates. Es verschafft ihm, dem Staat, Legitimität, Stabilität und alle erdenkliche Handlungsfreiheit beim Regieren.
Ja, unser heutiges Thema waren die Wahlen, die jetzt gestern zum Beispiel stattgefunden haben, und die Wahl Ende September zum Bundestag. Und zwar mal ganz in der grundsätzlichen Hinsicht, was eigentlich eine Wahl ist. Wir werden dann eine weitere Sendung in einer Woche dranhängen unter dem Thema: Wie wird eigentlich im Rahmen eines Wahlkampfs die Unzufriedenheit in eine politische Zustimmung zur Herrschaft bzw. zu den einzelnen Parteien verwandelt? Also da könnt ihr schon mal wieder reinhören. Heute wollen wir an folgendem Punkt weitermachen. Wir wollen nämlich mal einen kurzen Vergleich anstellen zu der Wahl, die vor 1,5 Wochen in Afghanistan stattgefunden hat. Wird ja jedem unserer Hörer bekannt sein, dass es diese Wahlen gegeben hat. Es wurde ja ausführlich auch in den Medien darüber berichtet. Ich will mal so die Sache angehen, dass ich nochmal ein ganz kurzes Fazit ziehe über das, was wir bisher gesagt haben, also über die demokratischen Wahlen, wie sie bei uns immer wieder stattfinden. Unsere Behauptung war, da wird ein Herrschaftsverhältnis bestätigt und legitimiert. Das ist also vorausgesetzt, es existiert, das wird nicht in Frage gestellt, sondern die Leute werden aufgefordert, hier wählt und bestätigt und legitimiert damit eine Mannschaft, die über euch die Macht ausübt. Dass es sich um die Bestätigung eines Herrschaftsverhältnisses handelt, das wird in der Öffentlichkeit und auch von den Politikern nicht groß thematisiert und fällt daher auch nicht weiter auf. Das hat einen Grund, nämlich allseitig als Sachzwang wird ganz selbstverständlich akzeptiert, dass es eine grundsätzliche Scheidung in Führer und Geführte gibt. Und ebenso als Sachzwang und ganz als Selbstverständlichkeit akzeptiert, ist die von diesen Führern betreute Staatsräson namens Marktwirtschaft, die, und das werden sie ja nicht, das betonen sie ja immer wieder, die für ihr Funktionieren, also die Marktwirtschaft braucht zu ihrem Funktionieren, eine ganze Menge rechtsstaatlicher Gewalt, also politischer Führung. Und auf der Grundlage eines unangefochtenen Gewaltmonopols, auf dieser Grundlage finden Wahlen statt. Und weil das so unangefochten und so selbstverständlich ist, nehmen sie ihren schiedlich friedlichen Verlauf. Die Untertanen des Staates werden nämlich aufgefordert, und die leisten sich dann auch die Paradoxie als Citoyen über die von der regierenden Elite aufgemachte Frage, wer kann es besser, und meistens wird über das Es gar nicht mehr groß gestritten, ein Votum abzugeben. Die Paradoxie, von der ich gesprochen habe, besteht darin: trotz aller gegenteiligen Erfahrungen der letzten 60 Jahre, jeder, der zur Wahl geht, sieht sein Wohl voll und ganz abhängig vom Wohl der Nation. Also wenn man hier rumläuft, man sieht dann zum Beispiel ein Plakat, darauf steht, Deutschland kann es besser. Und das Logo dazu heißt FDP. Und das empfindet weder jemand als albern noch als Zumutung, sondern als ernstzunehmende Alternative, der man seine Stimme geben kann. Ja, dann hat man eben auch sein Wohl in die Hände dieser Elite gelegt und meint, man würde dabei gut fahren. Soweit zur hiesigen Wahl. Die Wahlen, die in Afghanistan vor anderthalb Wochen stattgefunden haben, bieten dazu natürlich einen Kontrast, und zwar einen sehr augenfälligen Kontrast. Es sind nämlich Wahlen, die mitten in einem Krieg stattfinden. Es gibt dort gar keinen funktionierenden Staat. Also die Selbstverständlichkeit eines Gewaltmonopols, dem alle gehorchen, ist dort gar nicht gegeben. Es findet sogar eine kriegerische Auseinandersetzung darum statt, wie dieses Gewaltmonopol überhaupt aussehen soll und wer dann an der Spitze dieses Staates stehen soll. Und man hat es ja gehört, die Taliban haben gedroht, Wähler und Gewählte zu bestrafen, den Wählern die Finger abzuschneiden, den Gewählten die Rübe abzuhacken und so weiter und so fort. Gut, also es war eine sehr blutrünstige Angelegenheit dort, die Wahl. Und dieser Kontrast, der wurde ja von allen Seiten bemerkt und es gab sogar mäkelnde Stimmen in der hiesigen Öffentlichkeit. Also ein Titel eines Kommentars aus der Frankfurter Rundschau, den habe ich so ungefähr vor zwei Wochen dort gefunden. Der Titel hieß Weder frei noch fair. Und gemeint war mit dieser Überschrift einerseits die Drohung der Taliban, wie ich gerade schon erwähnt habe, Wähler und Gewählte mit dem Tod zu bestrafen. Und andererseits herrschte bei der Autorin, wie übrigens in allen westdeutschen Redaktionsstuben, die Gewissheit, dass die Anwärter auf den Posten des Regierungschefs, ob die nun Karzai oder Abdullah heißen, dass die bescheißen und manipulieren, das ist nur so Kraft. Nur wenn man jetzt so das gelesen hat, da fragt man sich ja, was hat denn jetzt daraus gefolgt für unsere demokratischen Wahlbeobachter? Natürlich keine Bezweiflung, dass die Wahlen stattfinden sollen und dass sie legitim sind. Sondern man kriegte die Auskunft, dass es trotz aller Bedenklichkeiten über den Verlauf des Wahlkampfs wie der Wahlen in Afghanistan selber keine Alternative dazu gibt. Ein Beispiel. Auch aus der Frankfurter Rundschau, jetzt habe ich auch das Datum, das war der 18.8. Da hieß es in dem Kommentar, keine Frage, Demokratie sieht anders aus. Gemeint ist, wie bei uns. Gut, Zitat weiter. Trotzdem gibt es keine überzeugende Alternative zu den Wahlen. Eine Absage oder eine Verschiebung des Termins wäre einer Kapitulation vor dem Terror gleichgekommen. Und sie hätte viele Menschen noch mehr entmutigt und keine Zweifel an den Absichten des Westens und Zweifel an den Absichten des Westens genährt. Drei Tage später hat dieselbe Kommentatorin in derselben Zeitung, also am 21.8. geschrieben, Afghanistan braucht eine Regierung, die zumindest in Ansätzen vom Volk legitimiert wurde. Und das können nur Wahlen leisten, so sehr sie auch allen westlichen Maßstäben spotten. Also auf der einen Seite ist klar, die wissen ganz genau, so wie wir uns Wahlen vorstellen und wie sie sich eigentlich gehören, das findet in Afghanistan nicht statt. Aber die Leistung, die die Wahlen erbringen, nämlich hier eine legitime Herrschaft, das wollen sie auf jeden Fall. Und das können dann nur Wahlen. Und um dem Eindruck vorzubeugen, dass wir da einseitig jetzt auf die FR schimpfen, ich habe auch noch ein Zitat aus der Neuen Zürcher Zeitung, beziehungsweise eins aus der FAZ gefunden, die die Neue Zürcher Zeitung zitiert. Und da heißt es dann: Der Nutzen und der Sinn des Urnengangs lagen zunächst nicht darin, den mutmaßlich besten Mann für das Parlament zu küren. Na sowas. Ich denke, um was anderes soll es nicht gehen. Na gut. Fortsetzung heißt dann, die Wahl war auf eine andere Art eine Demonstration und eine politische Willenskundgebung. Fragt sich nur von wem, aber die Antwort folgt auf dem Fuß. Sie sollte zeigen, dass das Ehrgeizige im Dezember 2001 auf dem Petersberg bei Bonn, also bei uns in der guten Stube, begonnene Experiment nicht fehlgeschlagen ist, einem archaischen, von jahrzehntelangen Kämpfen verwüsteten Land ein Mindestmaß an Stabilität und Sicherheit zu geben. Gut, und es gibt keinen Grund, von diesem Weg abzuweichen. Also, zur Kommentierung habe ich mir Folgendes überlegt, weil es ist ja hier in seltener Ehrlichkeit von diesen demokratischen Wahlbeobachtern ja ein Bekenntnis abgelegt, worin eigentlich die Funktionalität von Wahlen in puncto Aufwerfen und sachgerechter parteilicher Beantwortung von Gewaltfragen des dicksten Kalibers bestehen. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Punkt 1. Also das sind alles jetzt Erkenntnisse, die ich aus diesen Zitaten, ich weise dann nochmal darauf hin, gewonnen habe. Erstens heißt es nämlich, der Wille des gemeinen Afghanen besteht darin oder hat darin zu bestehen, eine Herrschaft über sich zu etablieren, der er sich dann bedingungslos unterwirft. Also die demokratiemoralische Diktion dieser Leistung besteht dann darin, zu sagen, was brauchen wir in Afghanistan? Eine legitime Regierung. Und da ist es auch völlig scheißegal, ob der gemeine Afghane das genauso sieht oder ob er das überhaupt weiß, was er da tut. Das ist ein Menschenrecht und das bringen wir, der freie Westen, den Afghanen vorbei oder wir bringen es ihm bei. Zweiter Punkt, ebenfalls aus diesen eben vorgelesenen Kommentaren in der FR zu entnehmen. Dass ein erklecklicher Teil von Afghanen diese frohe Botschaft, ihr kriegt jetzt das Menschenrecht des Wählens, also dass der die frohe Botschaft nicht teilt und sich sogar dagegen wehrt, das macht diesen Teil der Afghanen zu Taliban und vor denen dürfen wir, der freie Westen nämlich, nicht kapitulieren. Die zweite Botschaft, die hier aus diesen Redaktionsstuben erfolgt, heißt also, und bist du nicht willig zum Wählen, dann brauche ich Gewalt. Und das lässt sich dann ja auch so buchstabieren, nämlich es wurden ungefähr 300 Soldaten aufgeboten, um, wieder jetzt der Jargon demokratiemoralisch gewendet, die Wahlen sollen darüber geschützt werden. Das ist schon ein Witz. Die Durchsetzung von Wahlen ist, und das ist das Bekenntnis, das man diesen Kommentaren entnehmen kann, die Durchsetzung von Wahlen ist ein Kampfprogramm gegen die Taliban. Oder anders nochmal formuliert, die gewalttätige Durchsetzung des von uns favorisierten Herrschaftsbestellungsverfahren namens Demokratie fällt in eins mit unserem Interesse an der Brechung der Herrschaft der Taliban in Afghanistan. Insofern fällt also die Einrichtung demokratischer Strukturen, wenn auch nur rudimentär, und dann sind ja die Experten, wie gesehen, in Sachen Demokratie ziemlich großzügig, entspricht nicht unseren Maßstäben, aber was soll's? Also insofern fällt die Einrichtung demokratischer Strukturen zusammen mit der Einrichtung eines Gewaltmonopols, das unser Interesse an einer talibanfreien Zone gewährleistet. Man kann also hieran sehr schön ablesen, wie Demokratie in der Vorstellung unserer Kommentatoren und unserer Politiker auswärts geht und zu gehen hat. Für das Ziel nämlich die Herstellung eines Gewaltmonopols am Hindukusch, das unseren Interessen Genüge tut, dafür ist jeder Gewaltaufwand für die Wahl, neben der Wahl, vor der Wahl und nach der Wahl gerechtfertigt. Dafür sind unsere Jungs ja auch da. Darauf gehen wir gleich noch ein. Und wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfassen kann, das macht auch den Unterschied von Wahlen hier und dort aus. Wo es kein etabliertes Gewaltmonopol gibt, bedeuten Wahlen einen handfesten Krieg. Aber der Krieg ist legitimiert dadurch, dass wir doch so ein schönes Verfahren, wie wir es von uns hier kennen, den Afghanen bringen. Ob die darüber glücklich sind, steht auf einem anderen Blatt, die werden ja auch gar nicht gefragt.
Um den Afghanen, ob sie es wollen oder nicht, das Menschenrecht von freien Wahlen zu spendieren. Dieser Krieg, an dem die Bundeswehr seit auch inzwischen 8 Jahren beteiligt ist, wird von der deutschen Öffentlichkeit kommentiert, betreut. Und das in den letzten Monaten mit einer sehr merkwürdigen Frage. Da wollen wir mal ein bisschen drauf eingehen und an den Kommentierungen der hiesigen Journalie über die Lage in Afghanistan ein paar Klarstellungen loswerden. Anlässlich des Todes von 3 deutschen Soldaten, das war so irgendwie in den Sommermonaten jetzt im Juni, das laut offizieller Statistik waren das die Toten Nummer 33 bis 35 auf deutscher Seite. Also anlässlich dieses Ereignisses haben sich die Politiker und die Macher der öffentlichen Meinung einige Wochen lang mit der Frage beschäftigt, ob der Bundeswehreinsatz in Afghanistan denn wohl als Krieg bezeichnet werden darf. Eine einigermaßen merkwürdige Fragestellung, möchte man meinen, merkwürdig insofern, als das ja eigentlich gar keine Frage ist. Also für alle Beteiligten und auch für alle Beobachter hier im Land ist doch klar, dass in diesem Land, in Afghanistan, seit 8 Jahren eine kriegerische Auseinandersetzung geführt wird. Und auch die deutsche Regierung lässt keine Zweifel an ihrer Entschlossenheit, dem wachsenden Widerstand der Taliban entgegenzutreten und die militärische Konfrontation für sich und ihre Verbündeten zu entscheiden. Dabei scheut sie auch keine Opfer. Der Einsatz müsse trotz Opfer weitergehen, so äußert sich der Verteidigungsminister, um den Terroristen entgegenzutreten. Also man wurde auch ausführlich darüber unterrichtet, dass die deutsche Truppe seit Sommer jetzt offiziell den Auftrag zum Kampf gegen den Feind hat. Bis vor kurzem wurde nämlich in der Berichterstattung vor allem hervorgehoben, dass die Deutschen hauptsächlich zivile Aufgaben in Afghanistan zu erledigen haben. Da ist man dann mit so hoffnungsvollen Projekten belabert worden, dass die Soldaten Brunnen bauen, dass sie Mädchenschulen bauen und die Polizei ausbilden. Inzwischen ist jetzt einerseits, nämlich in der Sache, ist eine Klarstellung erfolgt. Da gibt's keinen Zweifel mehr. Die Bundeswehr hat einen Kampfauftrag. Sie hat, wie es hieß, neue, ich glaube Taschenkarten heißen die, an die Soldaten verteilt. Und dort die genauen Regeln und Bedingungen für den Kampf auf den aktuellen Stand gebracht. Die deutsche Armee, also das ist klar, die deutsche Armee ist im Ausland unterwegs und mit Töten und Sterben beschäftigt. Andererseits ist genau dieser kriegerische Einsatz eben der Ausgangspunkt für eine muntere Erörterung dieser Debatte, die ich eben schon genannt habe, Erörterung von Gesichtspunkten, die bei der Namensgebung eines solchen Militärengagements zu berücksichtigen sind.
Ja, fragt sich, warum sind die deutschen Politiker in dieser Frage so zurückhaltend? Was soll dieser absurde Eiertanz um die genaue und die passende Wortwahl? Warum betonen sie ständig, die deutschen Politiker, dass von Krieg zu reden falsch sei? Der wirkliche Grund der Bundesregierung, ihre Beteiligung am Afghanistan-Krieg nicht beim Namen nennen zu wollen, dieser Grund ist so alt wie der Krieg selbst und parteiübergreifend von sehr grundsätzlicher Art. Dazu eine kleine Erinnerung. Die FAZ beschreibt die Ausgangslage wie folgt. Zitat: Von Anfang an legte die damalige Bundesregierung Wert auf eine strikte Trennung der Unterstützungs- und Sicherungsaufgaben der internationalen Schutztruppe ISAF vom Kampfauftrag des Unternehmens Enduring Freedom unter amerikanischem Befehl. Sie lehnte insbesondere eine gemeinsame Kommandostruktur für beide ab. Rühl in der FAZ vom 22.07. Deutschland hat sich also erstens entschieden, beim amerikanischen Krieg gegen das Taliban-Regime mitzumachen und sich an der Einrichtung einer dem Westen genehmen neuen Ordnung zu beteiligen. Bei solch gewichtigen Weltordnungsfragen möchte Deutschland nicht fehlen, wenn die USA ihrerseits diese auf die Tagesordnung setzen. Zweitens legt Deutschland allerdings eben von Anfang an, siehe Zitat, Deutschland legt Wert darauf, seinen Beitrag zu diesem Krieg nicht als Befehlsempfänger und Erfüllungsgehilfe der USA zu leisten. Man widersetzt sich zunächst dem amerikanischen Antrag auf ein gemeinsames Oberkommando der Streitkräfte und hebt immer wieder die Eigenständigkeit des Einsatzes hervor. Gegenüber jeder Forderung nach Truppen und Militärgerät macht die Bundesregierung einen Souveränitätsvorbehalt geltend und setzt lauter eigene Bedingungen für den deutschen Kriegsbeitrag. Der wird, wie schon erwähnt, als reine Aufbauhilfe definiert, die bloß militärisch abgesichert werden muss und konzentriert sich auf die Besetzung und Sicherung des afghanischen Nordens. Mit dieser Definition ihres Einsatzes hebt sich die Bundesregierung ständig ab von der amerikanischen Vormacht, die vor allem im Süden des Landes ihren Krieg führt. Diese Konstruktion, den deutschen Beitrag als zivile Hilfe zu bezeichnen, basiert allerdings auf dem Krieg, den die Amerikaner in Afghanistan führen. Die US-Streitmacht samt verbündeter Truppen legt in ihrer Jagd auf Taliban das Land in Schutt und Asche. Das deutsche Militär übt währenddessen in der vergleichsweise ruhigen Besatzungszone im Norden des Landes quasi Polizeiaufgaben aus. Inzwischen hat sich die Lage allerdings entscheidend geändert und die behauptete Trennung, die USA führen Krieg und wir, also das deutsche Militär, bauen das Land auf, lässt sich nicht mehr aufrechterhalten. Der Krieg eskaliert, die Taliban haben ihre Anschläge auf das gesamte Land ausgedehnt und auch die deutschen Truppen werden zunehmend in Kämpfe verwickelt. Auch Deutschland hat inzwischen regelmäßig tote und verwundete Soldaten zu verzeichnen. Und das deutsche Volk wird mit den entsprechenden Berichten in den abendlichen Nachrichten daran gewöhnt, dass die Nation sich im Kriegszustand befindet. Soweit die kriegerische Lage.
Also unser Thema momentan ist Afghanistan, beziehungsweise die etwas eigenartige Debatte, die bei uns stattfindet, ob man den Krieg, der in Afghanistan stattfindet, überhaupt als Krieg bezeichnen soll und darf, jedenfalls soweit unsere Jungs da beteiligt sind. Und es wurde darauf hingewiesen, dass der Grund, warum man da so um diese Differenz bemüht ist, einen Krieg nicht bei seinem Namen zu nennen, dass der Grund darin liegt, dass man zwar bei einem Krieg der Amerikaner mitmacht, aber durchaus in Konkurrenz zur imperialistischen Vormacht dort unterwegs ist und versucht hat, seinen extra Beitrag immer darin zu begründen und zu legitimieren, dass man ja nicht bloß mit der Waffe herumfuchtelt, sondern dass man auch so zivilisatorische Errungenschaften wie Brunnen, Mädchenschulen, Polizei und Wahlen dorthin bringen will und dafür nur eine, wie es dann so schön heißt, militärische Absicherung braucht. Gut, also diese schöne Trennung, die ist inzwischen durch die kriegerische Lage in Afghanistan selbst sehr obsolet geworden. Die Taliban sind ja in der Offensive, auch im Norden, wo die Bundeswehr steht. Ein Anlass, von ihren alten Sprachregelungen Abschied zu nehmen, sieht die deutsche Regierung darin, bislang jedenfalls, aber nicht. Auch nicht jetzt gleich vor der Bundestagswahl, da haben die Parteien einmütig beschlossen, den Krieg nicht zum Wahlkampfthema zu machen. Also sie wollen an den alten Sprachregelungen festhalten. Sie legen größten Wert auf die Klarstellung, dass es sich bei dem Einsatz der deutschen Soldaten in Afghanistan nicht um einen Krieg handelt. Das ist eigentlich paradoxes Bemühen angesichts dessen, dass man gleichzeitig diesen Krieg dermaßen zur nationalen Sache gemacht hat, dass man sich bereits mit Einsatzplänen für die nächsten 10 Jahre beschäftigt. Es ist auch ein bizarres Bemühen angesichts der Berichterstattung, die es laufend von diesem Kriegsschauplatz gibt. Also insofern treibt die Tour, dem Krieg den Namen Krieg zu verweigern, entsprechende Blüten. Allen voran will ich mal den Verteidigungsminister Jung, der ist der Befehlshaber dieser Truppe dort, zitieren. Er vermeidet, wie es heißt, diesen Begriff, weil das kein Krieg ist. Das wäre falsch, das so zu formulieren, sagt Jung. Er verweist darauf, dass Deutschland nicht als Besatzer in Afghanistan ist. Naja, Deutschland besetzt zwar mit seinem Militär wesentliche Teile des nördlichen Territoriums Afghanistan, aber, so der Minister, Deutschland ist nicht dort als Besatzer unterwegs und deswegen auch nicht im Krieg. Fragt sich, was soll das? Sein Sprecher klärt dazu auf, wieso die militärische Präsenz nicht als Besatzung zu bezeichnen ist. Zitat des Ministeriumssprechers. Man befinde sich in Afghanistan nicht im Krieg, sondern kooperiere mit der legitimen Regierung. Alles klar? Deutschland leistet gewissermaßen bloß Amtshilfe gegenüber der afghanischen Regierung, die, das muss man ja auch mal sagen, im Unterschied zur Vorgängerregierung, die mit einem Bombenhagel der NATO Vormacht in einem Akt der Selbstverteidigung gerechterweise aus dem Amt gejagt werden musste. Also gegenüber der jetzigen Regierung unter Karzai gibt es also eine Amtshilfe und diese Regierung hat ja echte Legitimität für sich zu beanspruchen. Jedenfalls bei ihren mächtigen Geburtshelfern und Paten, die in Washington und in Europa sitzen. Bedauerlicherweise ist diese Auffassung in diesem Land außerhalb des Kabuler Präsidentenpalastes nicht sehr populär. Das hat man ja an den Wahlen vor 10 Tagen sehr schön ablesen können. Weswegen die Interventionsmächte gar nicht umhinkommen, der Regierung unter völkerrechtlicher Absegnung militärisch zu einer Kommandogewalt über das Land zu verhelfen und deren Gegnern den Garaus zu machen.
Ja, Deutschland will, was du jetzt sagst, wie du Jung zitiert hast, Migge, nicht als Besatzer erscheinen, wiewohl es wesentliche Teile dieses Landes besetzt. Der Jung geht noch weiter in seiner Definition dieses Einsatzes. Er will nämlich die deutsche Besonderheit des Einsatzes oder die Besonderheit des deutschen Einsatzes, von dem du auch schon gesprochen hast, der in Konkurrenz zu Amerika sich eben mehr unter dem Titel zivil läuft, die will er gewürdigt haben. Und deswegen sagt er, das ist auch eine Begründung, warum man da nicht von Krieg reden kann, er sagt, es gehe um den zivilen Aufbau, um vernetzte Sicherheit. Das Wort Krieg setze da einen völlig falschen Akzent. Soweit Jung im Spiegel am 29.06. Also, er möchte hervorheben die Leistung der Deutschen. Mit der militärischen Erledigung des Gegners ist nämlich für einen deutschen Minister die Mission in Afghanistan noch längst nicht beendet. Gelungene Weltordnung, wie man sie in Deutschland buchstabiert, vollendet sich erst im Aufbau ziviler Strukturen, also sprich Brunnen, Mädchenschulen, Straßen und so weiter. Vor allem aber geht es darum, eine loyale afghanische Polizei und Armee auszubilden, um dem Ziel, was übrigens gar nicht nur Deutschland dort verfolgt, dem Ziel einer sogenannten selbsttragenden Sicherheit näher zu kommen. Also die Sicherheit, die Deutschland am Hindukusch verteidigt, verlangt eine Herrschaft in Afghanistan, verlangt ein Regime, das auch ohne diese dauerhafte Präsenz auswärtiger Truppen dafür einsteht, dass Afghanistan wunschgemäß regiert wird. Und diesem Ziel hat Deutschland, wie es heißt, sich ganz besonders verschrieben mit seinem zivilen Aufbau, weswegen es verkehrt wäre, in der Logik des Ministers den Akzent auf Krieg zu setzen. Wir tun den Afghanen eben was Gutes. Noch eine letzte Begründung vom Jung. Krieg würde auch betonen, dass den Taliban Kombatantenstatus zustünde. So heißt es. Tatsächlich aber seien sie so Jung Verbrecher, Terroristen und Kriminelle. Das ist sehr interessant. Einerseits fragt man sich ja, welchen Vorteil sich eigentlich der Kriegsgegner von einem Aufstieg zum Kombatanten versprechen sollte. Die Amerikaner sind da auch nicht so zimperlich. Die reden einerseits ganz locker von ihrem Krieg in Afghanistan und das hindert sie überhaupt nicht daran, die Taliban und Al-Qaida weiterhin als Feinde, als Terroristen zu definieren. Da haben die kein Vermittlungsproblem. Deutschland legt Wert auf diese Unterscheidung und sagt, denn die Taliban Kombatanten zu nennen, das würde dem Gegner in den Augen des Ministers nämlich viel zu viel Ehre antun. Die so zu bezeichnen, hieß nämlich, und das ist der Witz von dieser Bezeichnung, sie nach der Logik des Völkerrechts, wo sowas niedergelegt ist, als quasi ebenbürtige Gegner, als Soldaten im Kampf anzuerkennen. Als Soldaten, die ganz genauso wie die anderen Soldaten, wie die unseren, eben ihr Ziel im Kampf verfolgen. Und eine solche Anerkennung kommt für den deutschen Kriegsminister nicht in Frage. Der will fein säuberlich und unmissverständlich unterscheiden. Mit der Bezeichnung der Gegner will er unterscheiden zwischen seiner eigenen legitimen Gewalt, die in Afghanistan unterwegs ist, und der höchst illegitimen Gewalt der Gegner. Die Gegner sind als Verbrecher definiert und ganz legitim gewaltsam zu erledigen. Und an dieser Unterscheidung, auf die kommt es dem Jungen an, zwischen der gerechten Gewalt einerseits und der zu bekämpfenden, verbrecherischen, also unberechtigten Gewalt andererseits, an der will er durch die entsprechende Wortwahl erst gar keine Zweifel aufkommen lassen und besteht darauf, dass es sich eben bei den Gegnern um Verbrecher handelt und deswegen auch das Wort Krieg für den Einsatz der deutschen Soldaten da nicht in Frage käme.
Übrigens, auch oppositionelle Politiker schließen sich der Auffassung an, das K-Wort zu vermeiden, so heißt es modern, also das Wort Krieg zu vermeiden. Stellvertretend Nachtwey von den Grünen, Zitat, es gibt kein passendes Wort für die Situation in Afghanistan. Es ist eine Gemengelage verschiedener Konfliktsituationen, also verschieden, vom Guerillakrieg in einzelnen Distrikten über Schwerstkriminalität bis hin zu Boomregionen. Bombenregionen natürlich auch. Das Etikett Krieg daran zu hängen, ist als Pauschalurteil falsch. Soweit Nachtwey in der FAZ vom 25.06. Will heißen, weil das Militär nicht überall im Einsatz ist, kann laut Nachtwey von einem wirklichen Krieg nicht die Rede sein. In konsequenter Umschiffung ihres wirklichen Motivs, deutsche Regierung, sie will in Absetzung von dem amerikanischen Kriegsprogramm an der Eigenständigkeit ihrer Ordnungsstiftung festhalten und präsentiert an lauter Nebenfronten gute Gründe, warum das K-Wort zu vermeiden ist. Das hindert sie wiederum nicht daran, mit überwältigender parlamentarischer Rückendeckung, eine Ausnahme bildet die Fraktion Die Linke, gleichzeitig und mit aller Entschlossenheit der Truppe einen neuen Kampfauftrag zu erteilen.
Unser Thema Afghanistan, und zwar heute in der Variante, dass wir mit dieser etwas absonderlichen Diskussion uns befassen, die in den letzten Wochen hier die Zeitungen gefüllt hat, nämlich darf man den Einsatz unserer Bundeswehr dort als Krieg bezeichnen. Die offiziellen Führer der Republik, von Merkel bis Jung, haben immer betont, Krieg wäre nicht die passende Bezeichnung und weil man wäre auch zivil unterwegs und würde schöne Sachen den Afghanen bringen. Ja gut, inzwischen ist die Sache zum Kampfeinsatz mutiert. Trotzdem, sie wollen weiterhin nicht vom Krieg reden. Darüber haben wir ein paar Gründe, die die Offiziellen da gegeben haben, präsentiert und kritisiert. Jetzt wollen wir mal die andere Seite betrachten, nämlich die hiesige Öffentlichkeit. Die kann nämlich der berechnenden regierungsamtlichen Zurückhaltung in der Wortwahl überhaupt nichts abgewinnen. Jetzt könnte man ja denken, aha, die Öffentlichkeit steht auf dem Standpunkt, die Regierenden, also die Befehlshaber der Truppe, die streut den Leuten Sand in die Augen, Und dort ist ein Krieg im Gange. Und die Fortsetzung könnte man sich ja auch so vorstellen, dass man sagt, aha, die deutsche Regierung hat offenbar international Interessen zu vertreten, wo sie über Leichen geht, und zwar fremde wie eigene, die eingeplant sind. Man hört ja, inzwischen sind schon 35 Soldaten gestorben, woran man ja dann so auch noch weiterdenken kann, ja, um was für ein Interesse Deutschlands oder worin besteht seine Sicherheit, worin besteht die Sicherheit Deutschlands? Also worin besteht das Interesse eigentlich, wenn doch hier ganz locker mal zig bis hunderte Tausender Afghanen ins Gras beißen und unsere Jungs auch einfach dafür als Opfer eingeplant sind? Das würde ja nach der einen Seite hin gegen dieses Interesse, das Deutschland da verfolgt, sprechen. Oder man kann auch sagen, ja, diese Sicherheit ist offenbar, das wäre jetzt nur die andere Ausdrucksweise, gar nicht so anders zu haben, als dass Deutschland die ganze Welt, in diesem Fall Afghanistan, mit Krieg überzieht. Das wäre ja mal durchaus eine gescheite Kritik. Oder zumindest der Auftakt zu einer Kritik und der Auftakt dazu, sich Rechenschaft abzulegen, worin eigentlich unsere Interessen bestehen, wenn sie gar nicht anders zu haben sind als mit Toten auf allen Seiten. Diese Fortsetzung von "Aber da ist doch Krieg in Afghanistan" ist nirgendwo zu finden. Also Rundfunkanstalten und Presse klären wochenlang von morgens bis spät in die Nacht hinein darüber auf, warum der deutsche Afghanistan-Krieg schnörkellos das Attribut Krieg verdient. Und zwar in diesem ganz normalen Sinn, im direkten Sinn des Wortes verdient. Hier an der Heimatfront wird nicht richtig Stimmung für den Krieg gemacht. Ich fange mal an mit der Bild-Zeitung. Die hat sich Mitte Juni, Ende Juni, und zwar nach der Verkündung der jüngsten Todesfälle, die Titelseite unter das Motto gestellt, schon 35 Soldaten starben für Deutschland, und hat eine ausführliche Kriegsberichterstattung angehängt, nach deren Lektüre an der Einsatzbereitschaft und dem Opfermut deutscher Soldaten einerseits und an der Bestialität des Feindes, das muss ja immer geboten werden, andererseits kein Zweifel mehr bestehen kann. Und welche Bilanz zieht Bild? Erschreckend. Ich will da ein Zitat aus der Bild-Zeitung dieses Tages vorlesen. Da heißt es dann: Insgesamt sind bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr 81 deutsche Soldaten und Bundespolizisten ums Leben gekommen. Davon 35 in Afghanistan, wo die Bundeswehr in einem Krieg ist, den immer noch kaum ein Politiker so nennen will. Und das, dass es so die Politiker nicht nennen wollen, das ist in Augen der Bild-Zeitung die eigentliche und die echte nationale Schande. Da sterben deutsche Soldaten auf dem Schlachtfeld und die Politik weigert sich, den Krieg beim Namen zu nennen. Also nichts davon, da sterben doch Leute, was ist das für eine Sauerei, sondern umgekehrt. Da sterben Leute für doch einen super Zweck, für ein ungeteiltes Interesse, und die Politik verweigert den Namen Krieg. Die Bild-Zeitung nimmt also im Namen des Volkes und der kämpfenden Truppe die Politiker, die den Krieg gerade angeordnet haben, in die Pflicht. Nämlich, laut Bild, schulden sie, die Politiker, ihren Soldaten Anerkennung für deren Hingabe fürs Vaterland. Und diese Anerkennung realisiert sich, laut Bild-Zeitung, in erster Instanz darin, die Größe der Aufgabe, vor der die Bundeswehr steht, beim Namen zu nennen. Da schaut her, ein Krieg, dazu müssen wir uns bekennen. Nicht nur die Politiker. Also jetzt, ich rede immer noch über die Bild-Zeitung. Nicht nur die Politiker, auch die restliche Gesellschaft lässt es laut Bild-Zeitung an Unterstützung für die tapferen Soldaten fehlen. Die Bild-Zeitung ist der Meinung, im ganzen Land fehlt es an ein bisschen mehr Begeisterung für unsere Helden vor Ort. Und dann zitiert die Bild-Zeitung stellvertretend den Wehrbeauftragten des Bundestags mit einer Beschwerde. Das geht dann so, also Robbe, so heißt der Bundeswehrbeauftragte, sagt: Ich frage mich, wo bleibt das klare Wort der Kirchen, der Gewerkschaften, der Wirtschaft? Das Bekenntnis unserer Truppe steht in Afghanistan in einem schweren Kampf und wir stehen als Bürger und Staatsbürger fest zu ihnen. Das wäre ein Zeichen menschlicher Zuwendung. Also, was ist gefragt von Seiten der Bild-Zeitung? Die Heimatfront muss besser organisiert werden. Im Krieg, und der wird ja in Afghanistan geführt, ist der ganz normale Nationalismus des Volkes der Bild-Zeitung eben nicht genug. Da reicht es dem Blatt nicht, dass die Leute arbeiten und ihren Alltagspflichten nachkommen. Dass sie, wenn sie die Politik dazu aufruft, eine neue Regierung per Wahl ermächtigen, sich weitere 4 Jahre regieren zu lassen und auch um einen Krieg kein weiteres Aufhebens machen. Also von großen Protesten gegen den Krieg ist ja gar nichts zu hören. Aber das ist Bild einfach nicht genug. Im Krieg ist ein Bekenntnis zur Nation und ihrer kämpfenden Armee verlangt. So nach dem Motto: Grußadressen und Beten für die Frontsoldaten, die sich treu und berechnungslos für Deutschland aufopfern. Diese Geschichten sind eine moralische Pflicht für jedermann in der modernen Zivilgesellschaft. Also gefordert ist mehr ideelle Anteilnahme am Krieg. Und das ist für Bild dasselbe wie menschliche Zuwendung. Und die Bild arbeitet daran unaufhörlich, dass dieser Zustand in Deutschland endlich eintritt.
Ja, das gilt allerdings nicht nur für die Bild-Zeitung, für die Zeitung, wie es heißt, des kleinen Mannes. Nicht nur die entdeckt da einen ziemlichen Nachholbedarf in Sachen kriegerischer Aufrüstung der Gesellschaft. Auch bei der Süddeutschen, die ja immerhin die kritischen Intellektuellen zu ihren Lesern zählt, auch in dieser Redaktionsstube hält man es für einen Skandal, dass nicht längst vom Krieg gesprochen wird. Auch die Journalisten dieses Blattes können es überhaupt nicht leiden, dass die Regierung in dieser Frage so zurückhaltend ist. Also hat sich der mutige Journalist aufs Schlachtfeld begeben und sein Ohr ganz bei den Soldaten gehabt. Zitat aus der Süddeutschen: In der Truppe wird die gestiegene Kampfbereitschaft der Bundeswehr überwiegend begrüßt, auch wenn es jetzt vermehrt Opfern geben sollte. Andererseits wünschen die Soldaten auch, dass nun allmählich in der deutschen Öffentlichkeit anerkannt wird, dass sie kein bewaffnetes technisches Hilfswerk sind, wie häufig gespottet wurde, sondern dass sie sich in einem veritablen Krieg befinden. Soweit der Kommentar aus der SZ. Also auch diese Zeitung hat das Bedürfnis, den Deutschen, also endlich Schluss zu machen damit, den deutschen Einsatz als Brunnenbohren, Polizeiausbildung und Schutz von Mädchenschulen zu würdigen. Auch sie vertritt den Standpunkt, und zwar ganz eben als eine Zeitung, als Sprachrohr der Truppe, die der Truppe, den kämpfenden Soldaten, den Wunsch, ihren Einsatz endlich als Krieg zu bezeichnen hat, quasi von den Lippen abgelesen hat. Und von den Soldaten will die SZ gehört haben, dass es längst überfällig ist, die Phrasen, mit denen der Einsatz hierzulande jahrelang gerechtfertigt wurde, ziviler Aufbau etc., aus dem Verkehr zu ziehen. Die Art, wie das bisher besprochen wurde, lenke nämlich in den Augen von SZ-Schreibern nur vom Kern der Sache ab, und das halten sie für eine nationale Schande. Das ist so, die Armee führt Krieg, ihre Kampfbereitschaft ist von keinerlei Opfern zu erschüttern. So werden die Soldaten ja zitiert von der SZ. Kurz, die Moral der Truppe, die steht wie eine Eins. Und dafür darf sie laut SZ auch mit Fug und Recht die Anerkennung von Politik und Öffentlichkeit beanspruchen, die diese, also zumindest die Politik, ewig verweigert. Kritik an der deutschen politischen Führung wegen ihrer Verweigerungshaltung, den Krieg Krieg zu nennen, ist also an der Tagesordnung. Die Regierung wiederum ist anwürfend derart, sie ließe es gegenüber der Truppe an der Würdigung von deren Leistungen mangeln, locker gewachsen. Sie stellt sich diesen Anschuldigungen und bekennt sich auch schon längst dazu, dass ums Leben gekommene Bundeswehrsoldaten inzwischen als Gefallene bezeichnet werden. Auch das war zunächst ein Wort, was sie nicht einführen wollte, weil das schon wieder zu sehr an Krieg erinnert. Jetzt werden die Opfer des Krieges in dieser Weise geehrt. Als weiteres Symbol der Ehrerbietung gegenüber dem soldatischen Heldenmut im Kampf für Deutschland hat die Regierung jetzt auch eigens einen neuen Orden spendiert, denn, so die Bundeskanzlerin, der Einsatz der Soldaten verdient unser aller Dank und Anerkennung. Eine Armee im Einsatz braucht eine solche Auszeichnung. In gewisser Weise ist das ja ein Witz. Eine Armee wird für einen Einsatz, den keiner Krieg nennen will, mit Tapferkeitsorden ausgezeichnet. Aber, und das ist ganz im Sinne dieser Meinungsmacher, die so kritisch dahergekommen sind, die Regierung legt Wert auf diese Sorte von Anerkennung der soldatischen Leistung. Darauf kommt es ihr sehr wohl ab sofort an. Die Soldaten bzw. deren Dienst fürs Vaterland wird in Deutschland geehrt. Das ist auch eine Art, genau das dem nachzukommen, was Migge von der Bild-Zeitung zitiert hat, diesen Anforderungen. Das ist nämlich eine Art, dem deutschen Volk klarzumachen, dass die entsprechenden Einsätze der Bundeswehr ab jetzt zum Dauerprogramm und zur Normalität deutscher Politik dazugehören. Also, dass also jetzt und auch zukünftig Bedarf an dieser Sorte von Orden besteht. So genau wird ein Beitrag zur Aufrüstung der Nation in Sachen Kriegsbereitschaft geleistet.
Wir waren zuletzt an dem Punkt, dass die deutsche Regierung bislang schon in ein paar Fällen und auch künftig als Symbol der Ehrerbietung gegenüber dem Heldenmut ihrer kämpfenden Truppe einen eigenen neuen Orden spendiert. Mit der demonstrativen Anerkennung der Leistungen ihrer Streitmacht auf dem Feld der Ehre durch diesen Orden ist die Bundesregierung allerdings noch lang nicht aus dem Schneider. In dem Bemühen, das Wort Krieg zu vermeiden, entdeckt die deutsche Journalie nämlich noch ein ganz entscheidendes Vergehen, nämlich Feigheit vor dem Volk. Stellvertretend für alle ein Zitat aus dem Spiegel. Der Spiegel: Die deutschen Politiker, die die Soldaten nach Afghanistan schicken, tun lieber so, als wäre dies ein Polizei- und Entwicklungshilfeeinsatz. Denn sie wissen, dass das Mandat in der Bevölkerung unpopulär ist. Soweit der Spiegel. Anstatt das Volk zu mehr Begeisterung für die Truppe anzustacheln, reden die Führer dem Volk nach dem Maul und nehmen laut Spiegel Rücksicht auf dessen Bedenklichkeiten. Das ist mal ein feiner Vorwurf an die Herrschaft. Also, nicht nur Bild, auch die Meinungsmacher für die intellektuellen und kritischen Köpfe sind der Ansicht, dass das Volk zu mehr Einsicht ins Notwendige hinerzogen werden muss. Die FAZ kommt zum folgenden Urteil. Zitat: Die wachsende Abneigung der deutschen Bevölkerung gegen den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan lässt sich im Kern auf einen Grund und auf eine Ursache zurückführen. Die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts haben sich bei den Deutschen in einer pazifistischen oder antimilitärischen Grundhaltung niedergeschlagen. Sie lehnen Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln geradezu instinktiv ab. Die militärische Intervention in Afghanistan hat nach dem Sturz der Taliban die Illusion genährt, nicht nur in Deutschland, auch in Amerika, die Terrornester von Al-Qaida könnten in einem Blitzkrieg ausgeräuchert werden und der Neuaufbau des Landes sei dann eine friedliche Aufgabe. Unter diesen Voraussetzungen hat sich auch die Bundeswehr am Hindukusch engagiert. Soweit die FAZ vom 4. Juli.
Naja, angesichts dieses Zitats, da kann es einem ja schon kalt den Rücken runterlaufen. Ich will, wenn ich mir dieses Zitat da nochmal vergegenwärtige, ich will gar nicht groß über den Wahrheitsgehalt dieses Zitats mich auslassen und darüber rechten. Also ob es wirklich stimmt, dass die Deutschen so wahnsinnig pazifistisch und eine antimilitärische Grundhaltung haben und die Fortsetzung des Kriegs, ich zitiere das nochmal, der Politik mit anderen Mitteln geradezu instinktiv ablehnen. Also einerseits ist es ja ziemlich dumme Behauptung, weil dass es hier irgendwelche Demonstrationen oder gar größere Sachen gegeben hat, wo das Volk seinem Instinkt dann freien Lauf gelassen hätte und den Krieg quasi versucht hätte zu verhindern. Das ist ja alles erstunken und erlogen. Wiewohl, man kann ja sagen, die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts hätten ja wirklich so etwas wie: Krieg ist scheiße, es gibt Millionen, Abermillionen Tote, das will ich nicht mehr. Dem unterwerfe ich mich nicht, wenn die Politik so etwas anordnen will. Aber von alledem ist ja gar nichts zu merken. Trotzdem, die FAZ, die kommt ja hier zu dem Urteil. Ja, dieses Volk, man weiß nicht so recht, was man mit ihm anfangen soll. Also diese Experten da für die Meinungsbildung gehen nämlich insofern mit ihrem Volk hart ins Gericht, als sie behaupten, es ist ja vollkommen verweichlicht und nicht imstande, dass man ihm eine klare Kriegsansage präsentieren könnte. Bestensfalls wäre es für einen Blitzkrieg zu haben und dann auch noch mies gestimmt, wenn er ein bisschen länger dauert als geplant. Das Argument, was die FAZ dann präsentiert, ist: Die Regierung trägt selber Schuld daran. Das Argument heißt, bei der Halbherzigkeit, mit der die Regierung in den Krieg eingestiegen ist und ihn entsprechend verkauft hat, dann braucht man sich auch nicht über die kriegsuntaugliche Grundhaltung zu wundern, wenn man dem Volk was Verkehrtes erzählt, nämlich, dann reagiert es auch verkehrt. So, was jetzt tun? Die FAZ steht ja genauso wie die Führer in der Regierung auf dem Standpunkt, Deutschlands Sicherheit muss weiterhin am Hindukusch verteidigt werden. Das steht so sicher fest wie das Amen in der Kirche. Also, so heißt das Argument oder so wird, heißt die Fortführung bei der FAZ, muss das Volk entsprechend darauf eingestimmt werden. Noch ein Zitat dazu. Nur wenn die Regierung ihre Afghanistan-Politik offensiver vertritt, bleibt sie unangreifbar. Das sind auch schöne Probleme. Die neue Aggressivität der Taliban ist seit Monaten zu beobachten. Doch der Bundesregierung fehlte der Mut, ihre Afghanistan-Politik trotz aller Wahlkampfgefahren offensiver zu vertreten. Nun bleibt ihr nicht viel anderes übrig als die Flucht nach vorne. Dies ist manchmal die letzte sinnvolle militärische Bewegung. Zitat soweit zu Ende. Also, die FAZ ist der Meinung, in Kriegsfragen ist nicht Verdruckszeit, sondern Ehrlichkeit geboten. Und dann gibt es hier ein schönes Urteil. Das sollte man sich mal als Volk, da gehören wir ja alle dazu, genauer überlegen, was das Argument ist und ob man mit diesem Urteil eigentlich einverstanden ist und auch praktisch nichts dagegen unternehmen will. Das Volk, so die FAZ, ist nämlich an und für sich vernünftig und für die Großtaten der Nation zu gewinnen, wenn man ihm nur reinen Wein einschenkt und ihm, dem Volk, den Krieg, dessen Risiken und Erfolgsperspektiven ganz offen erläutert, ein wenig Feindbildpflege betreibt und es darauf vorbereitet, dass es vor der Wahl mit Anschlägen zu rechnen hat. Dann ist der Wahlkampf für die Führung und ihre Militärmission keine Gefahr mehr und die Offensive der Taliban kann munter in Angriff genommen werden. Für die FAZ ist also völlig klar, wenn man in die Welt zieht und anderen Nationen beibringen will, wie es gefälligst demnächst seine Herrschaft zu orientieren hat, sodass es unseren Interessen genügt, dann ist Krieg erstens das Mittel der Wahl und zweitens sind dann an allen Fronten die Begradigungen zu ziehen. Erstens gegenüber den Taliban, die man mit Stumpf und Stiel ausrotten muss. Und zweitens ist die Heimatfront zu begradigen. Also die Leute, die hier daheim ihren zivilen Dienst tun, haben gefälligst wie ein Mann hinter unserer kämpfenden Truppe und ihren Helden zu stehen. Dann kann Deutschland nämlich weiterhin seine Großtaten auf der Welt vollbringen. So wird das Volk also dafür fit gemacht, für die nächsten, für die laufenden und für die nächsten Großtaten, die sich unsere Führer, die jetzt gerade mal wieder gewählt werden und gewählt worden sind, vornehmen.